Deutschlandfunk Kultur Interview.
Ein Witz über die Toilette fürs dritte Geschlecht dürfte sich als Griff ins Klo erweisen. Verzeihen Sie mir die Wortwahl, aber CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer würde sich wohl in den Hintern beißen können nach ihrer Rede vor dem Narrengericht in Stockach in Baden-Württemberg. Das Medienecho ist verheerend. Der Verband der Schwulen und Lesben fordert eine offizielle Entschuldigung. Philosoph und Publizist Alexander Grau hat sich die Debatte genauer angeschaut. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Wetti.
Sie sind in Bonn geboren und in Wiesbaden aufgewachsen. Von daher dürften Ihnen die Irrungen und Wirrungen des Karnevals nicht fremd sein. Hat sich die CDU-Chefin einfach nur verrannt?
Nein, sie hat sich überhaupt nicht verrannt. Diese ganze Debatte ist ja, abgesehen davon, dass diese Karnevalswitze, auch wenn man in Bonn geboren ist, wahnsinnig bieder und spießig sind häufig. Aber abgesehen davon, die Aufregung ist ja noch viel biederer und spießiger. Es ist immer dieses typische Büttenredenniveau und sie hat sich eben lustig gemacht, nicht mal richtig über eine Minderheit, sie hat ja niemanden diskriminiert, sondern über diese Berliner Toilettenpolitik. Und die ist ja wirklich an sich albern und peinlich genug. Und darüber kann man sich ja auch ruhig lustig machen, zumal in diesem Kontext einer Büttenrede. Und diese Aufregung, die nun entstanden ist, ist an sich überspannt, überzogen und unangemessen.
Was darf denn der Karneval und was darf er nicht? Und um auch diese Frage zu stellen, was darf Komik, Witz und Satire?
Komik, Witz und Satire darf erstmal alles.
Naja, offenbar nicht, wenn man sich die Aufregung anschaut.
Wer legt denn die Grenzen fest? Also Komik, Witz und Satire darf natürlich erst einmal alles. Nur in den letzten Jahren hat sich eben so ein Empfindlichkeits- und Empörungsdiskurs breit gemacht. Und in gewissen Milieus, Sie haben sie ja schon angesprochen, reagiert man dann völlig überspannt und überzogen und zieht diese Rituale durch. Da hat sich erstmal wieder jemand angeblich diskriminierend geäußert und dann wird das für ungefähr anderthalb Tage durch die Medienkanäle gepeitscht. Dann ist ja auch schon wieder vorbei, dann kommt ja das nächste, dann hat wieder ein anderes Fettnäpfchen getreten. Das alles ist wahnsinnig mühsam, müssen wir uns wahrscheinlich dran gewöhnen, aber irgendwelche substanziellen ethischen Verletzungen sind da, glaube ich, jetzt nicht festzustellen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, wann ein solcher Empörungsmechanismus greift und wann nicht?
Na, da gibt es, da müssen verschiedene Punkte zusammenkommen. Also zum einen, diese Form von Erregung, wie wir sie in den letzten Jahren kennen, wären ja ohne die neuen Medientechnologien oder ohne die Infrastruktur, die diese Medien zur Verfügung stellen, überhaupt nicht möglich. Also ohne Twitter, ohne Facebook und Co. So Witze hat es schon immer gegeben. Vermutlich hat sich auch schon immer irgendjemand aufgeregt, aber das ist eben im privaten Bereich geblieben. Oder irgendeine Organisation hat vielleicht eine Presseerklärung rausgegeben, die dann keiner
gelesen
hat. Oder
man hat einen Leserbrief geschrieben.
Oder hat einen Leserbrief geschrieben, ja. Aber also diese Empörungswellen bauen sich ja auch auf. Und dafür braucht man eben eine mediale Infrastruktur, wie beispielsweise Twitter oder andere Kanäle sie zur Verfügung stellen. Das ist also schon mal die Grundbedingung. Ja. Vor 20 Jahren hätte es das alles gar nicht geben können. Nicht? Also das muss man sich auch häufig klar machen. Das ist auch alles wahnsinnig artifiziell durch die medialen Bedingungen, die wir haben. Und dann ist es natürlich ein bisschen so, Sie haben ja schon genannt, wer sich da wieder mal aufregt, ist ein soziologisches Faktum, da unten im Saal saß ja, ich sage jetzt erst etwas grob vereinfachend, so der Durchschnittsbürger, der sich dann eben wunderbar amüsiert, also im Saal hat sich auch gar keiner empört und dann hängen sich dann eben wieder die Richtigen ein das ist auch so ein bisschen ein Spiel einer, das ist ein bisschen ein Klischee, aber es bestätigt sich an so Fällen immer wieder, dann doch ja linksliberalen Medienelite gegen so eine gegen den Durchschnittsbürger so ein bisschen, der dann mal wieder sich so ein bisschen entfremdet, wahrscheinlich fragt, was ist denn mit denen los?
Die linksliberalen Kräfte, die ihrer Meinung nach den Mainstream bestimmen, wodurch belegen Sie denn diese These?
Ja, das merken Sie an den Organisationen, die sich da immer wieder melden und an den, beziehungsweise an, wenn es Einzelpersonen sind, welchen Organisationen oder Institutionen diese Leute verbunden sind und auch die Art der Argumentation. Das ist halt häufig eine Argumentation oder Argumentationsschema, wie sie eben völlig neutral, das ist erstmal gar nicht polemisch gemeint, eben gerade im linksliberalen Milieu benutzt werden und daher zeigt sich das ja im gewissen Sinne selbst. Also das würden die Leute ja auch gar nicht bestreiten. Das sind eben gewisse Ideale, die dort artikuliert werden, die dann aber häufig, die an sich auch gar nicht falsch sind, die aber dann häufig völlig überzogen und unangemessen dann an solchen medialen Phänomenen hochgekocht werden.
Aber wenn sich jetzt ein Mensch durch diese Äußerung von Annegret Kramp-Karrenbauer über diese Toilette fürs dritte Geschlecht verletzt fühlt, beleidigt fühlt, das können Sie dem doch nicht absprechen.
Nein, natürlich nicht. Aber da muss man sagen, ich muss jetzt schwer nachdenken, aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern in der ganzen Debatte, ob wirklich einen Betroffenen gehört zu haben. Ja? Also selbst die Lesben- und Schwulenverbände sind ja...
Ich muss doch nicht betroffen sein,
dadurch
verletzt zu fühlen.
Man kann sozusagen Stellvertreter-Empörung üben, so ein bisschen. Aber vor allen Dingen wurde ja auch wieder über andere geredet, die angeblich verletzt sind oder nicht, weiß keiner so genau. Aber grundlegend muss man auch mal sagen, wir müssen wieder vielleicht lernen, ein dickeres Fell zu haben, falls wir dieses dickere Fell verloren haben. Man kann gerade auch noch im karnevalesken Umfeld, aber auch generell, man kann Witze über Männer machen, man kann Witze über Frauen machen, man kann Witze über sonst wen machen und man muss nicht immer gleich aufschreien, wenn das dann passiert.
Inwieweit kann man auch Positives aus dieser Debatte ziehen? Immerhin streiten ja Menschen emotional um Positionen und das bedeutet eben auch, dass Menschen mit Leidenschaft für ihre Positionen kämpfen.
Ja, das ist das Positive, wenn man so will. Es wird leidenschaftlich debattiert, aber es werden auch Sachen plötzlich politisiert, die man vielleicht nicht unbedingt politisieren sollte, nicht? Sondern und dann wundert man sich im Nachhinein, wenn dann immer sogenannte Populisten dann daraus Kapital schlagen. Das entsteht ja auch dadurch, dass solche Fragen immer wieder politisiert werden und so hochgekocht werden. Grundlegend sind solche Debatten immer begrüßenswert, ob sie jetzt an einer Büttenrede durchgeführt werden müssen oder ob nicht dieser ganze Diskriminierungsdiskurs sozusagen auf einer theoretischen Ebene nicht irgendwie seit 20 Jahren durch ist. Ja, und daher die Diskussion ja auch so absehbar, da kam ja jetzt nichts wirklich Neues oder kam jetzt was intellektuell Neues raus bei dieser Debatte, habe ich auch nicht das Gefühl. Also insofern sind die auch... Das aufklärerische Potenzial ist da vielleicht, aber schon seit 20 Jahren durchgekocht eigentlich. Es geht nur noch ums Ritual und es geht letzten Endes um politische Macht und Deutungshoheit.
Philosoph und Publizist Alexander Grau über Witz und Humor und politische Macht, nicht nur im Karneval. Ich danke Ihnen.
Einen schönen Tag noch.